Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur Freitagsausgabe, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und passend zum Wochenende ist jetzt nochmal hier zum späteren Abend, oder was heißt späteren Abend, aber zum späteren Tag, frühen Abend hin, die Sonne rausgekommen. So soll das doch sein, das letzte komplette Maiwochenende. Und komplette Maiwochenende ist auch gut. Das nächste ist ja schon gar nicht mehr im Mai, sondern dann komplett im Juni. So, und bevor ich gleich parteitechnisch wieder eingebunden bin, meine Damen und Herren, können wir heute auch mit einer politischen Meldung hier in die Sendung starten, nämlich hier bei uns aus Hessen, aus Wiesbaden. Das gibt's überhaupt nicht. Die hat heute hier bundesweit die Runde gemacht. Ebenfalls am späten Nachmittag bzw. frühen Abend, und ich gebe Ihnen jetzt erst aber mal wieder den kurzen Überblick über alle Meldungen der heutigen Sendung, denn die erste lautet eben: CDU-Party zu laut, Anwohner rufen die Polizei, Urteil im Streit um die Wurst, Pelle und Verschluss zählen mit. Dann erhöhen Fischölkapseln womöglich das Risiko, an Herzerkrankungen zu erkranken. Dann hat sich ein Wanderer im US-Nationalpark totgestellt, um der Attacke eines Grizzlybärs zu bekommen. Ein Wirt in Österreich hat einem Gast 1 Euro extra berechnet, weil er eine Zitronenscheibe in die Cola gegeben hat. Hamburg wird demnächst von einer gigantischen Thermoskanne geheizt, und in Florida eskaliert ein Streit, in dem ein Priester einer Frau in die Hand beißt. Ja, all das, meine Damen und Herren, heute hier mit drin in der Sendung, und dann gehen wir auch mal direkt zu dieser besagten Politmeldung. Ein Treffen von einigen hessischen CDU-Abgeordneten löste offenbar einen Polizeieinsatz aus. Das kommt bei vielen nicht gut an. Ein Umtrunk von CDU-Landtagsabgeordneten in Wiesbaden sorgt wegen eines kurzen Polizeieinsatzes noch Tage später für Gesprächsstoff. Ein Polizeisprecher sagte am heutigen Freitag, dass am 14. Mai in der Stunde vor Mitternacht 2 Anrufe von Anwohnern des Landesparlaments wegen Ruhestörung eingegangen seien. Es sei warm gewesen, ein Fenster des Landtagsgebäudes habe offen gestanden und Musik eine Gasse beschallt. Nach Rufen von Polizisten von unten sei das Fenster geschlossen worden. Damit war alles in wenigen Minuten erledigt, ergänzte der Sprecher. Tja, sehen Sie mal, meine Damen und Herren, das ist wenigstens noch bei der CDU Verlässlichkeit, wenn es hier und da auch mal ausartet, ja. Aber ein Ruf von der Behörde, von den Beamten, von der Polizei regelt da schon alles, weil die CDU wenigstens noch Respekt vor der Polizei hat. Das hätten sie jetzt bei der Linkspartei oder so nicht erlebt. Aber gut, eine CDU-Fraktionssprecherin sagte, nach dem Landtagsplenum am 14. Mai hätten sich viele Parlamentarier das erste Mal seit längerem wiedergesehen. Wieso eigentlich? Die waren doch wohl nicht alle zur selben Zeit im Urlaub. Es war noch keine Sommerpause des Parlaments, also das verstehe ich jetzt auch nicht. Oder arbeiten die alle so wenig? In einer Gemeinschaftsküche seien abends mehrere Geburtstage gefeiert worden, auch ein Runder mit maximal wohl 2 Dutzend Abgeordneten. Nach dem Ruf der Polizei sei das offene Fenster sofort geschlossen worden. Es war definitiv keine große Party, betonte die Sprecherin am Freitag. Laut der parlamentarischen Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion Miriam Dahlke sind Geburtstagsfeiern normal. Nicht okay ist es, wenn eine Party in den Räumlichkeiten des Landtags so über die Stränge schlägt, dass Anwohnerinnen und Anwohner wegen Ruhestörung die Polizei rufen. Das sei der Würde des Parlaments nicht angemessen. Und welche Partei würde sich schon besser mit der Würde des Parlaments auskennen als die Grünen, meine Damen und Herren? Paradebeispiel ist ja ihr Altvorderer Joschka Fischer. der noch zum Parlamentspräsidenten sagte: Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, und zum ersten Mal in Turnschuhen dort auftrat. Aber ist ja alles Jahre her, nicht wahr, liebe Grünen? Morgens im Plenarsaal über die vermeintliche Renaissance der Realpolitik reden und abends ein barockes Saufgelage in den Parlamentsräumen, das passt nicht zusammen, moniert Dahlke. Ach Gottchen, ja, die Grünen mal wieder als Hüter der Moral, moralinsauer und überheblich wie immer. Aus Regierungskreisen hieß es, das verärgert all diejenigen, die bei uns normal ohne Party ihrer Arbeit nachgehen. Aber mal ehrlich, wer ist das schon, liebe Regierung? Das werfe kein gutes Licht auf den Landtag der Volksvertreter. In CDU-Kreisen war aber auch zu hören, dass hier eine Kleinigkeit medial aufgebauscht werde. Da habt ihr wohl recht, und es wurde nicht nur medial aufgebauscht, sondern auch von den Anwohnern des Landtags. Wenn man am Landtag wohnt, darf man sowieso keine durchgängige Ruhe erwarten, wie ich finde. Aber das ist nochmal wieder ein anderes Thema. So, dann geht's in unserer nächsten Meldung um die Wurst. Endlich mal, ja. Zur Füllmenge von fertig verpackten Würsten zählen auch die nicht essbare Wursthülle und Verschlussclips. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster am Freitag entschieden. Es hob damit eine Entscheidung aus der Vorinstanz am Verwaltungsgericht Münster auf. Dort war eine Firma mit ihrer Klage gegen ein Verkaufsverbot ihrer Produkte wegen ein paar Gramm zu wenig Wurst in der Verpackung unterlegen. Das Eichamt hatte bei Kontrollen im Jahr 2019 beanstandet, dass beim Abfüllen Teile der Verpackung mitgerechnet wurden, die nicht essbar waren. Dabei bezog es sich auf die Lebensmittelinformationsverordnung aus dem Jahr 2014. Zu Unrecht, wie das Oberverwaltungsgericht jetzt entschieden hat. Der Senat hat die Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wegen der grundsätzlichen Bedeutung zugelassen. Falls Sie es nachlesen wollen, meine Damen und Herren, Aktenzeichen 4A779-23. Das OVG, also das Oberverwaltungsgericht, hob die Untersagungsverfügung des Eichamtes mit der Begründung auf, dass eine Richtlinie des Europarechts aus dem Jahr 1976 weiterhin maßgeblich sei. Das ist aber beruhigend, dass gewisse Richtlinien aus den 70er Jahren noch immer maßgeblich sind, meine Damen und Herren. Das lässt uns doch beruhigt einschlafen heute Abend. So viel verändert sich dann doch nicht. Zumindest mal nicht in der Juristerei. Darin ist festgelegt, dass unter Füllmenge die Erzeugnismenge zu verstehen ist, zu der auch die nicht essbare Wurstpelle und Verschlussteile gehören. Bei einer anderen Auslegung des Begriffs wäre ein Verkauf zum Beispiel an einer Fleischtheke mit dem Wiegen des Produktes vor Ort nicht möglich, begründet das OVG. Das Eichamt hatte argumentiert, dass unter Füllmenge nur die reine Schmierwurst zu verstehen sei. Ja, das Eichamt hat aber auch Vorstellungen, meine Damen und Herren, ja, als ob in so einem Darm nur Schmierwurst drin sein müsste. Ja, ich meine, sollen sie mal analysieren, da werden sich sowieso wundern, was in der Wurst alles so drin ist. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen wunderbaren Witz hier jemals schon mal erzählt habe, den Alfred Biolek früher immer in seiner Kochsendung erzählt hat, bei Alfredissimo, vielleicht heute zum Freitag kann ich den gerade mal bringen. Wo eben ja ein Mann eine Autopanne hatte, liegen geblieben ist, dann kommt ein anderer Autofahrer und hilft ihm da, die Panne zu beheben, hat das entsprechende Werkzeug bei und so weiter und so fort, macht das dann auch alles wieder flott und der Geschädigte mit der Panne kann weiterfahren und sagt dann zu dem Helfer: Mein Gott, jetzt bin ich Ihnen aber wirklich zur Dankbarkeit verpflichtet. Was kann ich Ihnen denn umgekehrt Gutes tun, um das wieder gut zu machen? Dann sagt der Helfer: Nee, ist kein Problem, ich brauche nichts, ich habe soweit alles fein. Ja, aber sagt er, irgendwas muss ich doch mal für Sie tun können. Ich weiß was, damit ich beruhigt bin. Ich gebe Ihnen einen Tipp, einen gut gemeinten Tipp für Ihr weiteres Leben. Ich bin Metzger. Essen Sie nie Leberwurst. Tja. So, meine Damen und Herren, jetzt haben sie alle mal gelacht zum Wochenende. Ich weiß, bei den Stichproben hatte das Eichamt bei zwei Produkten einmal 2,3 und 2,6 Gramm zu wenig der Wurst bemängelt. Die Produktionsfirma aus dem Kreis Warendorf, was für ein passender Name für eine Produktionsfirma in Warendorf ansässig zu sein, hatte argumentiert, dass die auf der Packung genannten 130 Gramm mit Hülle und Clips erreicht würden. Das OVG bezieht sich in seiner Entscheidung auf eine Richtlinie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG, einem Vorgänger der heutigen Europäischen Union EU, die im Jahr 1976 noch Bestand hatte. Da muss man mal gerade in Zeiten der Europawahl, die ja bald ansteht, mal wieder darauf hinweisen. Mit der seit 2014 geltenden Lebensmittelinformationsverordnung hat der Unionsgesetzgeber die bisher geltende Rechtslage bezogen auf die Bestimmung der Füllmenge von vorverpackten Lebensmitteln und Fertigverpackungen mit Lebensmitteln nicht geändert, sondern für vorverpackte Lebensmittel hierauf Bezug genommen, heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Nach der weiterhin maßgeblichen EWG-Richtlinie von 1976 sei unter Füllmenge die Erzeugnismenge zu verstehen, die die Fertigpackung tatsächlich enthalte. Ich glaube, davon muss man heute sowieso mal Abstand nehmen, sowohl von solchen ausufernden juristischen Formulierungen im Behördendeutsch als auch von der Beschaffenheit von Füllmengen, meine Damen und Herren, beziehungsweise den Vorschriften dafür. So, Gratulation, wenn Sie das jetzt noch alles durchblicken. Wir machen jetzt aber gerade mal noch mit so einem Verbraucherservice-Thema weiter. Und zwar beim Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ich weiß ja nicht, ob Sie wissen, wie gesund angeblich Omega-3-Fettsäuren sind und ob Sie da vielleicht irgendwelche Ölkapseln als Nahrungsergänzungsmittel schlucken, meine Damen und Herren, oder es doch dabei belassen haben, weiterhin Fisch zu essen, ganz normal, in dem ja sehr viel Omega-3-Fettsäuren drin sind. Lassen Sie es alles, meine Damen und Herren, denn offenbar fördert Omega-3-Fettsäure Herzerkrankungen, hat man jetzt festgestellt. Da passt es auch, dass man im Hintergrund hier gerade schon wieder ein Blaulicht hört. Weiß nicht, ob Sie das hören können, meine Damen und Herren, beziehungsweise eine Sirene hört vom nächsten Krankenwagen. Wahrscheinlich ist da hier bei uns in Sonnenberg schon wieder jemand an Omega-3-Fettsäurenvergiftung kollabiert oder so. Fischöl ist jedoch eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren, doch offenbar sind die Kapseln nicht für alle wirklich gesund. Sie gelten als besonders gesund. Es handelt sich um mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die zur Aufrechterhaltung der Körperfunktion beitragen und besonders zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen empfohlen werden. Dafür nehmen viele Menschen täglich Fischölkapseln zu sich, doch die könnten nicht für jeden empfehlenswert sein. Forscher werteten jetzt die Daten von über 415.000 Personen im Alter von 40 bis 69 Jahren aus, die zwischen 2006 und 2010 befragt wurden, unter anderem auch zu ihrer Nahrungsaufnahme von Fisch- und Fischölpräparaten. Der Gesundheitszustand der Teilnehmer wurde bis Ende März 2021 oder bis zu ihrem Tod, je nachdem, was zuerst eintrat, anhand der Daten der Krankenakten verfolgt. Das ist ja auch eine schöne Formulierung. Wurden bis März 21 oder bis zu ihrem Tod, je nachdem, was zuerst eintrat, verfolgt. Also trat zuerst der Tod ein oder war es zuerst März 21, meine Damen und Herren? Wie auch immer, fast ein Drittel genau dieser Probanden, über 130.000, gaben an, regelmäßig Fischölpräparate einzunehmen. Sehen Sie, das liegt wirklich im Trend. Wenn Sie das noch nicht machen, dann sollten Sie da vielleicht mal jetzt nicht mehr mit anfangen. Während eines durchschnittlichen Überwachungszeitraums von fast 12 Jahren entwickelten 18.367 Teilnehmer Vorhofflimmern, 22.636 erlitten einen Herzinfarkt oder entwickelten eine Herzinsuffizienz und 22.140 starben. 14.902 ohne Vorhofflimmern oder schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Haben Sie sich alle Zahlen notiert und wissen Sie auch noch, wie die Wurstverordnung der EU geht? Dann können Sie vielleicht einen Preis gewinnen, meine Damen und Herren, aber nicht bei mir. Bei anfangs gesunden Probanden war die Einnahme von Fischölkapseln mit einem um 13% höheren Risiko für Vorhofflimmern und einem um 5% höheren Risiko für einen Schlaganfall verbunden. Wieso haben dann eigentlich Fische noch nie einen Schlaganfall erlitten, meine Damen und Herren? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Umgekehrt zeigte sich aber auch, Menschen, die bereits unter Vorhofflimmern litten und regelmäßig Fischölergänzungsmittel nahmen, das sind alles so wunderbar technokratische Begriffe, meine Damen und Herren, hier wie die Wurstpellenfüllmengenverordnung und dann Fischöl, wie hieß das gerade, Fischölergänzungsmittel, hatten ein um 15% geringeres Risiko für einen Herzinfarkt und bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz war ein um 9% geringeres Risiko für einen Tod durch Herz-Kreislauf-Erkrankung zu beobachten. Falls Sie es noch nicht geschnallt haben, meine Damen und Herren, das würde bedeuten, Doppelpunkt, so steht es hier in der Meldung für alle, die nicht mitgekommen sind, die regelmäßige Einnahme von Fischölergänzungsmitteln könnte bei Menschen mit guter Herz-Kreislauf-Gesundheit das Risiko einer erstmaligen Krebserkrankung oder eines Schlaganfalls eher erhöhen als verringern. Bei bereits bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen könnten sie das Fortschreiten jedoch verlangsamen und das Sterberisiko senken. Das heißt, sie sollten nur jetzt noch dann auf den Konsum von Omega-3-Fischöl setzen, wenn sie bereits Herz-Kreislauf erkrankt sind. Meine Damen und Herren, wenn sie gesund sind, können sie sich das alles sparen. Das gilt ja im Grunde genommen für sämtliche Nahrungsergänzungsmittel. Die Forscher schränken jedoch ein, da es sich um eine Beobachtungsstudie handelt, könnten keine Rückschlüsse auf kausale Faktoren gezogen werden. Auch lagen weder zur Dosierung noch zur Zusammensetzung der Fischölergänzungsmittel genaue Informationen vor. Fischölergänzungsmittel, wunderbares Wort. Sie kommen jedoch zu dem Schluss, die regelmäßige Einnahme von Fischölergänzungsmitteln könnte bei der Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine andere Rolle spielen. Weitere Studien sind erforderlich, um die genauen Mechanismen für die Entwicklung und Prognose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei regelmäßiger Einnahme von Fischölergänzungsmitteln zu bestimmen. So sieht's mal aus. So. Und was haben eigentlich die CDU-Abgeordneten hier bei uns im Landtag konsumiert? Wurst aus der Pelle oder Fischölergänzungsmittel? Oder gar nichts von alledem? Haben sie sich nur volllaufen lassen? Man weiß es alles nicht. Jetzt geht's aber erstmal um einen Bären. Wir hatten ja gestern schon von dem Bär berichtet, der sich von Österreich auf nach Deutschland macht und Nachfolger von Braunbär Bruno von der WM 2006 wird, jetzt für die EM 2024. Und jetzt gibt's was Bäriges aus den USA. Wanderer täuscht Tod vor und überlebt brutale Attacke eines Grizzlybären. Dazu sage ich Ihnen mehr nach der brutalen Trinkattacke, die jetzt folgt. Ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Jetzt noch alkoholfrei, gleich dann wieder bei der Partei alkoholhaltig. Wir stehen ja da der CDU in nichts nach. Eine Begegnung mit einer Grizzly-Mutter wird fast zum Verhängnis für einen 35-jährigen Wanderer aus Massachusetts. Doch ein geistesgegenwärtiger Trick bewahrte ihn vor einem tödlichen Ende. Ein Wanderer aus Massachusetts ist nach Angaben des US-Magazins People am 19. Mai im Grand Teton Nationalpark in Wyoming von einem Bären angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann habe gegenüber den Behörden angegeben, er habe sich während der Bissattacke totgestellt. Es ist bereits der zweite Grizzlybär-Angriff innerhalb einer Woche. Nationalparks schließen Wege und fordern zur Vorsicht auf. Mal sehen, wie lange das dauert, bis es dann auch hier bei uns an der österreichisch-deutschen Grenze passiert. Wie People berichtet, wurde die Parkverwaltung im Sinne des Nationalparks, ja, da kann man nicht mit Autos parken, über einen von einem Bären schwer verletzten Mann im Bereich der Signal Mountain Summit Road informiert. Rettungskräfte des Parks und der Teton County Search and Rescue trafen ein, leisteten erste Hilfe und transportierten den 35-jährigen Patienten per Hubschrauber zu einem bereitstehenden Krankenwagen. Von dort wurde er ins St. John's Hospital gebracht. Der Mann befand sich in einem stabilen Zustand und sollte sich von seinen Verletzungen erholen. Der verletzte Wanderer, dessen Identität nicht bekannt gegeben wurde, berichtete laut People, er sei auf einen kleinen Bären gestoßen, der vor ihm weggelaufen sei. Dann sei ein großer Bär auf ihn zugekommen, während er ein Bärenabwehrspray in der Hand hielt. Bärenabwehrspray, wo gibt's denn sowas? Das können sich auch nur die Amis ausdenken, aber brauchen wir hier vielleicht bald auch, wenn sich hier immer mehr Bären ansiedeln. Bevor er das Spray einsetzen konnte, fiel er zu Boden und hielt sich mit einer Hand am Hals und mit der anderen an der Spraydose fest. Der Bär habe ihn mehrmals gebissen, bis das Tier in die Dose gebissen habe und diese geplatzt sei. Beide Bären liefen daraufhin weg. Dem verletzten Mann gelang es, ein Gebiet mit Mobilfunkempfang zu erreichen und Hilfe zu rufen. Das wäre ihm in Deutschland nicht geglückt. Bereits am 16. Mai wurde in Elkford, British Columbia, ein Grizzlybär tot aufgefunden, nachdem er einem 36-jährigen Mann erhebliche Verletzungen zugefügt hatte. Dieser verteidigte sich mit einer Schusswaffe. Sehen Sie, da ist es doch immer wieder ein Vorteil, wenn die Amis immer Waffen bei sich haben. Beamte der British Columbia Conservation Officer Services äußerten sich zuversichtlich, dass sie den Bären gefunden hatten, der an den Angriffen beteiligt war, wie CNN berichtete. Wegen des jüngsten Angriffs wurden die Signal Mountain Summit Road und der Signal Mountain Trail für die Allgemeinheit geschlossen. Stattdessen haben alle Insassen Fischöl-Ersatzkapseln geschluckt. Nein, ich weiß es nicht. Besucher werden ermutigt, Bärenspray mitzuführen, Lärm zu machen, wachsam zu sein und alle Lebensmittel, Müll- oder Toilettenartikel zu sichern. Sie werden auch angewiesen, nicht zu laufen, wenn sie einen Bären sehen. Stellen sie sich lieber tot. Bekanntermaßen erwachen erwachsene Grizzlybären im Frühjahr aus dem Winterschlaf, wenn der Winterschneebestand abnimmt. Sie suchen nach verfügbaren Lebensmitteln und plündern oft Tiere, die während des Winters gestorben sind. Die erste Grizzlybären-Sichtung im Grand Teton fand am 26. März statt. Seitdem hat die sogenannte Bärensaison begonnen. Vor allem Mutterbären sind sehr wachsam und wehrhaft, wenn es um den Schutz ihrer Jungen geht. Wildtierexperte Moritz Klose, der kann aber nicht aus Amerika kommen, rät, sich bemerkbar zu machen. Oft entstehen gefährliche Situationen, weil sich Bären überrascht fühlen. Und wenn sie sich beim Bären ankündigen, dann hat der Bär mit ihnen überhaupt kein Problem. So. Dann ab nach Österreich in die Gastronomie. In Österreich bestellt ein Gast zu seiner Cola eine Zitronenscheibe, die er extra bezahlen muss. Der Vorfall löst eine hitzige Debatte aus. Essen gehen wird immer teurer. Um die Gäste nicht mit zu hohen Preisen zu verschrecken, setzen viele Gastronomen auf versteckte Zusatzkosten. Ein empörter Gast hat nun seine Erfahrungen in einem Restaurant in Österreich auf Reddit geteilt und zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. Schon wieder so eine Reddit-Meldung. Was wären wir hier in letzter Zeit ohne Reddit und ohne die Fokus-Redakteure, die diese ganzen Reddit-Meldungen aufbereiten? War heute Mittagessen. Zwei Personen. Käsespätzle mit einer Cola. Hohe Preise. Auf der Rechnung sehe ich dann, dass mir für die Zitronenscheibe, die ich zur Cola bestellt habe, 1 Euro berechnet wurde, beschwert sich der empörte Gast auf Reddit. Er fragt die Community, wie findet ihr das? Für mich kaum akzeptabel. Also, das letzte Mal dort gegessen. Immer jammern, dass keine Leute mehr kommen und dann so etwas abziehen. Ja, aber wieso hat er denn eine Zitronenscheibe extra bestellt? Seit wann muss man die denn extra bestellen? Entweder sind die automatisch mit drin im Getränk und werden auch nicht separat berechnet, oder man hat überhaupt keine. Also was soll das denn überhaupt? Verstehe ich jetzt gar nicht. Viele Nutzer auf Reddit teilen die Empörung und schildern eigene negative Erfahrungen. Ein Nutzer berichtet, dass er in einem teuren Restaurant 4 Euro für einen leeren Teller mit Besteck für seinen 3-jährigen Sohn zahlen musste. Und er fügt hinzu, oder neulich woanders, wenn man Salat statt Gemüse oder Gemüse statt Salat will, werden 2 Euro extra berechnet. Was denkt sich der Wirt dabei? Sind das österreichische Verhältnisse? Also das habe ich jetzt auch noch nicht irgendwo erlebt. War heute mit meiner Oma Mittagessen, 40 Cent fürs Essen einpacken lassen, weil die Oma es nicht aufessen konnte. 1,20 für Hafer statt Kuhmilch im Café Latte, schildert ein anderer Besucher. Ich habe kürzlich 2 Euro für Leitungswasser bezahlt, obwohl wir zu dritt für 60 Euro gegessen haben. Die Preise sind überall verrückt und das macht mich wütend, lautet ein weiterer Kommentar. Ja, also ich weiß es nicht, was, wo die Leute da in Österreich überall essen gehen, meine Damen und Herren, was es da auf sich hat. Also da war ich jetzt seit Beginn der Inflation und seit Ende von Corona nicht mehr. Vielleicht sollte ich es mal wieder testen, aber vielleicht auch eher nicht. Ja, am besten doch eher Fischöl-Ersatzkapseln essen oder Wurst aus der Pelle, anstatt so teure Restaurants zu besuchen. So, dann ist natürlich neben der erhöhten Gastronomiebepreisung auch die erhöhte Energiebepreisung ein Ärgernis in diesen Zeiten. Und wie hilft sich Hamburg dadurch? Ganz einfach, indem es eine riesige Thermoskanne aufstellt, die bald 20.000 Haushalte wärmen soll. Auf der A7 südlich des Hamburger Elbtunnels steht eine gigantische Thermoskanne. Thermoskanne hier in Anführungszeichen gesetzt, nicht dass Sie jetzt total verwirrt sind. Von außen erinnert das Konstrukt an eine rostige Blechdose. Doch mit dem Druckwärmespeicher verfolgt die Stadt Hamburg ein wichtiges Ziel. Per Schwerlastkran wurde jetzt ein 72 Tonnen schweres Kuppeldach auf die rostige Blechdose gehoben, die Autofahrer auf der A7 südlich des Elbtunnels schon von weit her sehen können. Zur nächsten Heizperiode soll diese Thermoskanne viele Hamburger Haushalte wärmen. Was hat es damit auf sich? Rund 20.000 Haushalte sollen dann von der gigantischen Thermoskanne in Waltershof an der A7 profitieren. In diesem Druckwärmespeicher wird bald heißes Wasser gespeichert, das bei Bedarf ins Fernwärmenetz eingespeist werden kann. Dieses heiße Wasser soll als ein Baustein von mehreren dafür sorgen, dass Hamburg sich nach und nach aus der Kohleverbrennung verabschieden kann und das Heizkraftwerk Tiefstack zum Energiepark Tiefstack umgewandelt wird. Also das ist im Grunde wirklich eine Art Thermoskanne, kann man sagen. Sieht nicht nur aus, sondern hält eben auch dieses heiße Wasser heiß, was da drin ist. Und das wiederum heizt dann die Heizung. Da hätte man eigentlich auch mal früher drauf kommen können. Relativ genial, oder? Diese Hamburger Idee. Erzeugt wird und könnten das nicht eigentlich auch alle Bürger im Kleinen machen, indem sie einfach eine echte Thermoskanne aus der Küche holen und sie sich mit heißem Wasser in den Garten stellen und da dann versuchen, das irgendwie ans Wärmenetz anzuschließen. Muss doch auch irgendwie gehen. Erzeugt wird die Wärme ganz in der Nähe bei Aurubis auf der Veddel. Bei der Produktion von Kupfer entsteht Abwärme. Diese leitet Aurubis in Zukunft in Form von 105 Grad Celsius heißem Wasser zu dem nahegelegenen Druckwärmespeicher der Hamburger Energiewerke. Da die Wärmeproduktion bei Aurubis und der Wärmebedarf der Haushalte oft zeitversetzt anfallen, bedarf es eines Zwischenspeichers eben dieser Thermoskanne in Waltershof. Bisher verpufft diese Abwärme von Aurubis zum großen Teil, weil sie einfach an die Umwelt abgegeben wird. Bis auf einen kleineren Teil, der bereits heute über Fernwärmeleitung in die Hafen City Ost fließt, das erste deutsche Stadtquartier, das fast ausschließlich durch industrielle Abwärme beheizt wird. Bereits im Frühjahr 2022 starteten die Bauarbeiten für die dazugehörige Fernwärmeleitung, die vom Wärmeumformwerk an der Spaldingstraße über den Nagelsweg und den Brandshofer Deich bis zum Anschlusspunkt an der Billhorner Brückenstraße verläuft. Wenn Sie das mal alles ablaufen wollen, jetzt am Wochenende, weil sie in Hamburg oder Umgebung wohnen, dann wissen sie schon mal Bescheid. Also eine doch ganz sympathische Idee, muss man mal sagen. Und in unserer letzten Meldung für heute und für diese Woche geht es um einen Priester, der einer Frau in die Hand gebissen haben sollte. Und ich kann Ihnen mal gleich vorweg sagen, das ist in diesem Fall sogar relativ verständlich, ja, bevor hier wieder einem Priester ein Missbrauchsfall vorgeworfen wird. Also man kann es aus menschlicher Sicht nachvollziehen, wieso er das getan hat. Das sage ich Ihnen gleich, was dahinter steckte, nach einem letzten Schlückchen für heute. Prost! So, in einer Kirche im US-Bundesstaat Florida eskalierte offenbar ein Streit zwischen einem Priester und einer Frau wegen des Abendmahls. Der Mann wurde Medienberichten zufolge gewalttätig, angeblich um einen Akt der Entweihung zu vereiteln. Das wäre jetzt vielleicht noch so semi-verständlich, aber warten Sie mal ab. In einer katholischen Kirche in der Stadt St. Cloud, das passt ja auch, die heilige Wolke, unweit von Orlando in Florida, sind beim Spenden der Kommunion offenbar ein Priester und eine Frau aneinander geraten, wie unter anderem die Sender NBC und ABC berichten. Demnach kam es am vergangenen Sonntag gegen 10 Uhr Ortszeit zu dem Vorfall, von dem hier heute erst berichtet wird. Die Polizei ermittle wegen Körperverletzung gegen den Mann, hieß es. Die Diözese erklärte, die Frau habe sich in die Reihe gestellt, um die Kommunion zu empfangen. sie sei sich der korrekten Vorgehensweise offenbar nicht bewusst gewesen. Nach einem kurzen Gespräch habe der Priester ihr geraten, zunächst die Beichte abzulegen, bevor sie die Kommunion empfangen könne. Die Frau sei 2 Stunden später zurückgekehrt. Der Priester habe sie gefragt, ob sie gebeichtet habe. Sie habe geantwortet, das gehe ihn nichts an. Bei wem hätte sie denn beichten sollen, wenn nicht bei ihm selbst? Wo war sie denn da in diesen 2 Stunden inzwischen? Anschließend habe sie in das Gefäß gegriffen und die Hostien zerdrückt. Daraufhin sei der Streit körperlich geworden. Der Priester, der nun eine Hand freigehabt habe, habe versucht, die Frau zurückzuhalten. Sie habe ihn geschubst. Als Reaktion auf diesen Akt der Aggression habe der Mann ihr in die Hand gebissen, damit sie die Hostien loslasse. Da geht's aber ab in der Kirche, du, endlich mal Action. Die Frau schilderte das Geschehen gegenüber der Polizei den Berichten zufolge so: Der Priester habe versucht, ihr die Oblate in den Mund zu rammen, weil er sich darüber geärgert habe, dass sie die Voraussetzung für das Sakrament nicht erfülle. Als sie versucht habe, eine Hostie zu nehmen, habe er ihren Arm gepackt und sie gebissen. Der Priester seinerseits erklärte der Polizei, die Frau habe ihn zuerst angegriffen, sie habe ihn geschubst und das Behältnis mit den Hostien nicht losgelassen. Die einzige Möglichkeit, die er sah, um sie davon zu befreien, bestand darin, ihr in den Arm zu beißen, heißt es laut NBC im Polizeibericht. Wenn es wirklich so war, toll und gut gemacht von diesem Priester. Die Diözese betonte, man dulde keine körperlichen Auseinandersetzungen. Der Priester habe jedoch lediglich versucht, einen Akt der Entweihung zu vereiteln. Na eben. Der Zweck heiligt schließlich alle Mittel. Wie es sich tatsächlich zutrug, ermittelt nun die Polizei. Die Wahrheit dürfte ans Licht kommen. Man verfüge über Videos von Zeugen, ließen die Ermittler wissen. Das ist der Segen in heutigen Zeiten, wo alle ein Smartphone haben, selbst in der Kirche, und es da auch noch benutzen. Ist nicht schon alleine das eine Art Akt der Entweihung, meine Damen und Herren? Irgendwie schon. Ja, auf jeden Fall haben wir auch eine weihevolle Woche hinter uns, die Pfingstwoche, die jetzt zu Ende geht. Ausnahmsweise mal wieder ein ganz normales, kurzes, 2-tägiges Wochenende, was jetzt bevorsteht. Ich wünsche Ihnen ein schönes eben solches. Und dann gehen wir nächste Woche wieder in eine verkürzte Woche, die noch kürzer ist als diese. Nicht nur 4 Tage, sondern nur 3 Tage, wieder Montag bis Mittwoch, denn Donnerstag ist Feiertag, Freitag fallen wir aus. Also nochmal eine letzte kurze Maiwoche in der kommenden Woche, meine Damen und Herren. Und dann geht es wieder ganz normal weiter im Juni mit gewohnten vollen Wochen. Ja, und damit entlasse ich Sie jetzt in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis Montagabend. Nacht.